Berührung, das Fühlen, was früher ja zentral beim Arztbesuch war, um auch ein Gespür zu entwickeln, erlebe ich gar nicht mehr.
Hände geben ist wichtig, Puls fühlen ist wichtig. Jemanden zu berühren, in den Arm zu nehmen, wenn man spürt, das geht irgendwie nicht weiter. Es gibt heute schon Techniken, die könnten das Stethoskop ersetzen. Aber es ist beim Stethoskop auch wieder dieser Kontakt, eine Nähe. Wir dürfen das nicht verlieren.
Das Begreifen, das Verstehen und die Weisheit, die können nur die Menschen. Und dafür scheint es mir, bilden wir die Ärzte nicht aus, weil wir die nur so funktional betrachten. Hast du mal was gespürt? Du gesagt, also Blutbilder gar nicht darauf hingedeutet, aber ich habe woher auch immer geahnt, irgendwas stimmt nicht.
Ich habe ganz oft was gespürt.
Ah, okay.
Bei mir ist es so, dass das eine sehr hohe Trefferquote hat. Und ich habe mich manchmal gegens Bauchgefühl entschieden. Und ich dachte, nein, ich bin da schlauer. Hm. Es gibt viele Argumente. Und am Schluss habe ich so gedacht, hättest du mal deinem Bauchgefühl gefolgt.
Menschlichkeit ist das beste Rezept.
Was führt sie zu mir, junger Mann?
Lieber Professor Dr. Werner, ich empfinde sowas wie, wie würde ich das nennen? Degenerierten Spürsinn. Oder auf Lateinisch vielleicht Sensus Minimalis.
Wie kommt das zu dieser Beobachtung? Wie kommen Sie darauf?
Letzter Arztbesuch, würde ich sagen. Und verglichen mit dem ersten Arztbesuch, an dem ich mich erinnern kann. Und der erste Arztbesuch, Herr Professor, war, wie das so war. Erstmal Puls fühlen, erstmal Oberkörper freimachen, erstmal abhören, erstmal klopfen. Ne? So auch die Stirn fühlen, ob du fieberst, all das. Der letzte Arztbesuch war, setze mich mal auf den Stuhl. Der Arzt guckt in seinen Rechner, der guckt mich nicht an.
War er schon da?
Nee, aber kam kurz danach. Aber ne, so wie das so ist.
Ja, erstmal der Blick auf den Rechner.
Ja, und er redet mit dem Rechner und fragt mich Dinge natürlich ab, um da auch keine Zeit zu verlieren. Und druckt dann auf die Druckertaste und dann gibt es irgendwie ein Rezept, was ich vorne am Empfang abholen kann, dann bin ich weg.
Mit dem Nadeldrucker.
Mit dem Nadeldrucker, ich höre das Geräusch auch noch. Also die Berührung. Das Fühlen, was früher ja in meiner Wahrnehmung zentral beim Arztbesuch war, um auch ein Gespür zu entwickeln, erlebe ich gar nicht mehr.
Ja, ich finde das super zusammengefasst, weil es war ja tatsächlich so, dass das früher so losging. Mhm. Und aber heute sitzen natürlich auch ganz, ganz viele Menschen in diesem Wartezimmer außerhalb des Wartezimmers. Mhm. Und der Arzt hat dann irgendwann gelernt, er muss das sowieso dort alles eintippen. Er ist ja dann schon weg von den Karteikarten. So war es ja früher. Da hatte man die Karteikarte, schrieb dann auch auf, ne, widerspenstiger Patient, ne?
Ah, okay.
Oder die Tochter reitet oder so, ne, dass man auch Gesprächsanknüpfungspunkte hatte. Ja, und dann hat sich das anonymisiert. Und das ist natürlich inzwischen in einem Niveau angekommen, wo man weiß, es geht nicht so weiter. Wir müssen jetzt wieder zurückkommen. Das werden wir auch. Ich bin wieder beim Thema Digital, KI. Mhm. Diese Gespräche, die werden zunehmend aufgezeichnet.
Mhm.
Sie werden direkt dokumentiert, transkribiert.
Mhm.
Und sie werden auch auf Inhalt noch einmal gegengecheckt. Ja,
okay.
Also ich sag mal, sodass dann hoffentlich dieser Monitor, wie der da steht, zwischen Patient und Arzt,
wieder wegkommt
oder kleiner wird oder irgendwo an der Wand ist oder sowas. Und dass man auch wieder wirklich einen Augenkontakt hat.
Ja, aber mir, Jochen, geht's um das Fühlen, um das Berühren, weißt du? Und ich habe gedacht, hat das was mit Hygiene zu tun? Ist das in Corona geschehen, dass du sagst, ich will dir gar nicht mehr nahe kommen, ne? Und Hände schütteln ist auch komisch geworden, auch in der Welt der Unternehmen. Man schüttelt sich gar nicht mehr so gerne die Hände. Also warum berührt der Arzt den Patienten viel weniger als früher?
Ja, ja, natürlich. Also das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Also ich sage einmal, ist das Berühren, da komme ich gleich drauf.
Okay.
Dann ist das Spüren. Du spürst, irgendwie ist der Patient anders. Mhm. Der ist anders.
Mhm.
Und dazu muss ich das Gesicht sehen. Deswegen ist mir so wichtig, dass da kein Monitor oder irgendwas anderes, eine Pflanze vom Schreibtisch vor ist, ne? Sondern dass man wirklich sagt, ich gucke mir den an. Und jetzt kommen wir zur immensen Steigerung. Das ist, ich berühre diesen Patienten auch.
Ah, okay.
Und das war ja früher schon, auch heute noch, man tastet zum Beispiel den Bauch.
Ja.
Ne? So
ja.
haben wir das als Student gelernt. Dann hat man Ultraschalluntersuchungen. Man kann mit dem Ultraschall schon sehr, sehr viel sehen und diagnostizieren. Trotzdem ist es wichtig, den Bauch auch abzutasten, weil das natürlich eine enorme, ich sag mal, Verbindung von Arzt und Patient ist. Und du spürst die Haut. Damit bin ich beim Händeschütteln. Das haben wir ja während der Pandemie aufgegeben. Ja. Aber du hast viele Eindrücke. Du merkst, sind das feuchte Hände, kräftiger Händedruck, zögerlich. Ne? Dann sind wir beim Pulsfühlen.
Ja.
Das war früher, das gehörte dazu. Ich habe einen Lehrer gehabt, einen Oberarzt aus der Herzchirurgie in Kiel. Das war ein Türke, der konnte unfassbar viel zu dem Pulsfühlen erzählen, was er alles feststellte, wie gefüllt war dieser Puls, ja, wie ist der Rhythmus. Das musst du lernen und das hat ja ganz viel auch mit Gespür dann zu tun. Und dann beobachtest du den Patienten, du fühlst Puls, du merkst also, du hast mit dem Patienten eine ganz enge Interaktion.
Ja. Ja.
Dann kommen wir in dieses Gebiet Stethoskop. Es gibt heute schon Techniken, die könnten das Stethoskop, falls ich sag mal, schon fast ersetzen.
Ja.
Aber es ist beim Stethoskop auch wieder dieser Kontakt, eine Nähe.
Mhm.
Du hast das in den Ohren, da hörst du es ja. Und du fühlst es quasi, du setzt es auf, das Stethoskop, diese Membran. Und du hörst es genau, atmen sie tief ein, du bist sehr dicht beim Patienten. Und wir sind in unserer Entwicklung, das will ich damit sagen, wir bewegen uns immer mehr in so eine Technik, wo eigentlich die Technik alles regelt, mit KI dann auch noch gesagt, die richtige Diagnose ist wahrscheinlich so und so. Aber wir dürfen das nicht verlieren. Und mir ist das nicht ganz recht, dass man diese totale Distanz teilweise bewahrt hat.
Ja.
Ich gebe Menschen wieder die Hand, weil ich glaube, das gehört dazu, auch zu unserer Kultur. Wir sind jetzt nicht in Asien, ja, wir haben eine andere Kultur. Und ich finde, dieses Händegeben ist wichtig, Puls fühlen ist wichtig, jemanden zu berühren, in den Arm zu nehmen, wenn man spürt, das geht irgendwie nicht weiter oder es kommt diese Stille wieder und du kannst damit auch Stille durchbrechen.
Hast du schon mal einen Patienten in den Arm genommen?
Auf jeden Fall. Ich habe relativ oft Patienten in den Arm genommen, weil ich glaube, dass das so viel Nähe auch erzeugen lässt auf beiden Seiten. Da muss ich einfach zu sagen, das ist nicht beschreibbar sonst. Und du musst dir das ja immer vor Augen führen. Normalerweise, wenn du die Visite machst, dann liegt der Patient im Bett und du stehst da drüber.
Ja. Ne?
Und dann der Patient guckt hoch und du guckst da runter und sagst, so und so ist das. Du kannst schon manchmal einiges durchbrechen, wenn du dich einfach aufs Bett setzt. Dann kommt der Warnhinweis, ne? Krankenhaushygiene und so. Aber es geht hier darum, wie komme ich zu diesem verzweifelten Patienten näher? Oder du setzt dich dann mal an einen Tisch. Ne? Beide sitzen auf dem Stuhl. Also es gibt viele Gelegenheiten, aber du musst sie auch unterstützen. Ne? Wenn es nur nach Geschwindigkeit geht, dann bin ich wieder bei der Visite wie früher.
Ja.
Alle mussten im Bett liegen, ne? Damit keiner gesucht wird. Der eine, das ist so. Ne? Patient Schulze in Zimmer 17 ist im Bad.
Ja.
Katastrophe. Ne?
Bedeutet es,
der Professor muss noch mal zurück ins Zimmer 17. Ne? Was machen wir bloß? Ne? Aber das ist ja alles krank.
Ja.
Deswegen im Zweifel stehst du denn in Zimmer 17 und sprichst Gott sei Dank mal mit dem Patienten Hansen ein bisschen länger, bis Patient Schulze kommt. Aber es wird sich diese Zeit nicht genommen, weil immer der Druck ist.
Lässt sich eins zu eins übertragen über die Unternehmenswelt. Du hast vorhin ein schönes Wort gesagt, Gespür. Ist auch nicht so leicht zu packen, weil es eben mehr als Rationalität ist. Man kann es gar nicht erklären. Ne? Man hat irgendwas und wir sehen, dass Unternehmen in Schieflage kommen, wenn die Mitarbeitenden das Gespür für das Unternehmen verlieren. Was ist richtig und was ist falsch? Was machen wir und was machen wir nicht? Weil die Welt so kompliziert geworden ist, dass es nicht mehr schwarz und weiß gibt. Ne? So. Und deshalb ist diese Ausprägung des Gespürs, glaube ich, auch für jedes Unternehmen wichtig. Ich habe gelernt, das Fühlen ist mal ein ganz magischer Sinn. Der erste, der ausgebildet wird, ich habe gelesen, eigentlich im zweiten Schwangerschaftsmonat beginnt es, dass man da schon was spüren kann als Embryo. Wie fühlt sich Mama, ne? Und was ist die Umwelt draußen? Und dass man es auch deuten kann in irgendeiner Form. Ist das gut oder ist das schlecht? Und was interessant ist, wir können ja sogar spüren, wenn uns jemand von hinten anblickt. Wie geht das eigentlich? Und ich habe mich gefragt, hast du mal was gespürt, wo du gesagt hast, Blutbilder gar nicht darauf hingedeutet, aber ich habe wie woher auch immer geahnt, irgendwas stimmt nicht.
Ich habe ganz oft was gespürt. Okay. Also ich bin wieder bei der Visite.
Ja.
Was macht eine Visite aus? Das sind ja alles erwachsene Ärzte, die Oberärzte, die da stehen und die Oberärztinnen, die haben alle ihre große Erfahrung. Und dann wird dir der Patient vorgestellt. Ja. Was willst du dazu sagen? Aber es kommt darauf, was spürst du? Du spürst, hier ist irgendwas falsch gelaufen. Du spürst in dem Raum, die wollen dir nicht alles sagen,
okay,
weil es vielleicht eine Komplikation gab. Na, du spürst also, was machen die Mitarbeitenden? Was denken die? Und du legst den Finger in die Wunde und fragst nochmal nach. Okay. Und sagst, hier, das war doch anders gemeint. Und du spürst, wenn die Patienten was sagen wollen oder wenn du einfach denkst, dieses Krankheitsbild, das passt nicht zu der Diagnose. Ich habe eine andere Vorstellung zu dieser Patientin und du musst dich aufmachen und wieder genau nachfragen. Und du erlebst es immer wieder, dass du dann auf einen ganz anderen Pfad kommst, weil du nochmal vielleicht Nichtigkeiten in den Vordergrund rückst und sagst, seit wann war dieser Schwindel? Und der Schwindel war bisher eigentlich kaum dokumentiert. Und dann sagt sie, ja, das habe ich immer beim Blick nach oben. Wie genau nach oben? Ja, wenn ich da oben rechts bei dem Kühlschrank hochgucke. Und dann kommst du ja auf eine Diagnostikschiene, die eine ganz andere sein kann.
Okay.
Und das sind die Kleinigkeiten. Und wenn du nur eine Anamnese ganz grob erhebst, ne, Schmerzen hier und da, die Kleinigkeiten machen den Unterschied. Und das wird eben auch, bin ich wieder bei KI, eine Rolle sein, eine relativ wichtige Thematik, Kleinigkeiten zu erfassen. Nicht nur nach so einem Art Fragebogen, sondern eben auch der Schwindel. Und dann muss aber kommen, was für ein Schwindel. Ist das ein Schwankschwindel? Ist es ein Drehschwindel?
Okay.
Es gibt ganz viele. Aber wenn du gar nicht nachfragst, dann ne, und nur Schwindel anhakst, dann ist die Diagnostik zu Ende. So hast du, glaube ich, die Möglichkeit heutzutage viel mehr zu erfassen. Aber erfassen kannst du es nur, wenn du fragst. Du musst aktiv nachfragen. Und ich sage ja, es ist dieses Bauchgefühl. Ich nenne das immer Bauchgefühl.
Ja, ja.
Wir haben so ein Bauchgefühl. Und wenn man andere Menschen kennenlernt, dann hat jeder von uns doch auch ein Bauchgefühl.
Ja,
bei mir ist es so, dass das eine sehr, sehr hohe Trefferquote hat. Und ich habe mich manchmal gegens Bauchgefühl entschieden, wo mein Bauch mir sagte, lass es. Lass es einfach. Und ich dachte, nein, ich bin da schlauer. Es gibt viele Argumente. Und am Schluss habe ich so gedacht, hättest du mal deinem Bauchgefühl gefolgt. Und beim Operieren, auch da gibt es ein Bauchgefühl.
Ja.
Du hast ein Gefühl, wenn du oft genug bestimmte Operationen durchgeführt hast, wo hörst du auf?
Ah.
Ja, da ist der Tumor, da ist eine mögliche Gefäßinfiltration. Also der Tumor ist eingewachsen, zumindest in die Gefäßwand.
Oh Gott,
und dann kommt es, ja, aber es ist so. Und dann musst du entscheiden, will ich das Gefäß abklemmen? Will ich das Gefäß erhalten? Wie gehe ich damit um? Und da ist so eine Art Red Flag im Kopf. Und die sagt, stopp hier. Ne? Und überdenke es nochmal. Und das ist ja etwas, was auch antrainiert ist aus vielen Erfahrungen und dann bist du wieder beim Bauchgefühl. Und ich glaube, das sind die Themen, die künstliche Intelligenz noch eine ganze Zeit nicht richtig abbilden kann. Und das macht uns Menschen aus.
Mit Blick auf die Unternehmerwelt sehe ich, das Bauchgefühl hat Zutrittsverbot auf die Chefetage. Also solange wir alles rational argumentieren können, das ist der Fünfjahresplan, da sind die Maßnahmen halt alle nicht funktioniert, aber war doch logisch, dass wir das machen mussten, bist du einigermaßen sicher. Wenn du sagst, Herr Professor Werner, ich hatte so ein Bauchgefühl, dann wird es aber lebensgefährlich für dich und deinen Job, weißt du? Also es, und das bringt natürlich auch die Menschen aus der Intuition raus, aus der Erfahrung raus. Und wie willst du dann nur mit Excel-Tabelle was entscheiden? Und möglicherweise, so empfinden wir das, sind viele Entscheidungen auch deshalb falsch, weil das Bauchgefühl nicht mehr da ist, weil Management by walking around nicht mehr da ist, sondern emailing around. Ich musste gerade dran denken, als du erzählt hast, die höchste Form der Erkenntnis zu Plato-Zeiten war die Weisheit. Und das war mehr als die linke Gehirnhälfte. Das war auch die Erfahrung, das war auch die Intuition, das war auch das Unerklärliche, dass sie irgendeine Form von Erkenntnis geliefert hatte. Und dann kam aber die Aufklärung und dann wurde es auf einmal das Begreifen. Also ich muss es noch verstehen. Also wie funktioniert das? Ja, pass auf, diese Kügelchen und Homöopathie, das verstehe ich nicht, das funktioniert nicht. Dann war es gar nicht mehr verstehen, sondern dann kam nur noch Wissen. Also ich habe Abi gemacht und zwei Wochen nach dem Abi wusste ich das nicht mehr, weil ich habe es nicht verstanden, sondern ich habe es mir einmal ins Gehirn und dann wieder ausgespeichert. Dann bin ich zum Handelsblatt-Gruppe gegangen, dann war es gar nicht mehr Wissen, dann war es nur noch Information. Weißt du, das ist wie Fastfood. Und jetzt in der digitalen Welt mit KI, muss ich gerade dran denken, sind wir noch kleinteiliger geworden, Daten. Und das, was du gesagt hast, diese beiden obersten Erkenntnisebenen, das Begreifen, das Verstehen und die Weisheit, die können nur die Menschen. Und dafür scheint es mir, bilden wir die Ärzte nicht aus, weil wir die auch und Pfleger, ne, und eigentlich alles Personal, weil wir die nur so funktional betrachten. Weißt du, die sitzen vorm Computer, bedienen das oder das Ultraschallgerät und so weiter. Wie siehst du das?
Ich sehe es genauso wie du hast es wunderbar gesagt, weil ich glaube, dass Innovation, also auch wirklich der nächste Schritt, guter Gedanke, ich glaube, der ist im Moment jetzt nicht nur mit Daten abbildbar. Du brauchst dieses Ganze drumherum. Das ist so ein bisschen wie Epigenetik und Genetik.
Okay, das musst du erklären. Das ist sehr interessant.
Also ich meine, Genetik sind die DNA-Stränge und alles ist klar und fertig. Und das wird vererbt so und so. Und dann hat man aber festgestellt, dass das alleine nicht alles erklärt.
Okay.
Du kannst nicht sagen, ja, die Chromosomen sind so und so. Und du weißt inzwischen, es gibt viele Faktoren quasi, die sich auch in eine Art Genetik, das nennt man dann Epigenetik, draufpfropfen und die man nicht unterschätzen darf. Und das entsteht natürlich dann auch nicht morgen, aber es entsteht über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und das tragen wir Menschen mit uns rum.
Trotzdem, okay.
Und das kannst du nicht einfach an der Analyse eines DNA-Strangs, der Abfolge von bestimmten Basenpaaren sagen. Und deswegen gibt es ein Mehr. Es ist viel mehr. Und ich glaube, das ist im Moment auch der ganz große Unterschied noch zur gebräuchlichen künstlichen Intelligenz, dass du dieses zusätzliche Moment, die wirkliche Innovation, dieses total out of the box Denken, dass du das nicht hast. Und das kann wieder bei der Diagnostik hilfreich sein. Du sprichst mit dem Patienten, drei Leute haben vielleicht schon eine Anamnese erhoben. Du siehst diese ganzen Punkte und aus welchem Grund auch immer, weil du vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht hast, oder weil es einfach nicht in dein Bild reinpasst, sagst du, wir machen doch noch mal eine Bestimmung von den und den Werten. Und das kann dich dann wieder leiten. Und ich glaube, das sind so im Moment die ganz großen Unterschiede zu der regulär in der Diagnostik verwendeten künstlichen Intelligenz.
Also das ist auch interessant, weil es auch so deckungsgleich ist. Also die KI in der Wirtschaft wird nur zur Effizienzsteigerung eingesetzt. Weißt du, also wir grasen die ganzen alten Gedanken ab und machen das schneller und mit weniger Leuten und effizienter, günstiger in irgendeiner Form. Man kommt nicht auf die Idee, die Lücken, die entstehen, die du auch beschrieben hast, in Zeit vielleicht oder Raum, ne, oder was auch immer, für was ganz anderes zu nutzen. Ich finde es sehr interessant, die eigenen Gedanken zu challengen, vielleicht mit KI, weil wir auch in der Welt der Wirtschaft feiern die Erfahrung als hohes Gut. Es gibt aber als Werbetexter auch die andere Seite der Erfahrung, die heißt Betriebsblindheit. Das ist das, was du gerade beschrieben hast. Und das einzusetzen, um mal herauszufordern, finde ich sehr interessant. Wir haben jetzt immer viel geredet, auch Diagnostik, ne? Und was kann das und was spürt man und selbst durch Skalpell beim Operieren. Ich will nochmal ganz zurück zum Puls messen, weil du das gesagt hast, dein türkischer Oberarzt, was der alles auslesen kann. Aber aus Patientensicht hat es eben auch eine andere Wirkung, weil er mich berührt. Weißt du, dann ist wirklich eine Verbindung da. Die Berührung, Haut ist nun mal unser größtes Organ. Das macht eine Menge. Ich habe gelesen, wenn man sie berührt, dann wird Oxytocin, so nennt ihr das, ausgeschüttet. Und damit entsteht das Gefühl der Verbundenheit und auch Sicherheit und emotionale Sicherheit. Und dieser Aspekt scheint mir auch unterbelichtet in all der Diskussion. Also selbst wenn es diagnostisch keinen Effekt hätte, hätte es vielleicht einen Effekt auf den Menschen. Und so ist das in der Wirtschaft auch. Weißt du, also früher ging der Chef durch die Halle, hat allen auf die Schulter geklopft, ne, so, und die Hände geschüttelt und so, macht man heute nicht mehr, auch effizient, ne, jetzt hier nicht eine halbe Stunde verplempern. Aber damit geht eine Menge verloren. Lieber Professor Dr. Jochen Werner, jetzt bin ich aber gespannt. Was ist das Rezept?
Mein Rezept lautet wie folgt. Sie können das Gefühl und Gespür trainieren. Fangen Sie bei sich selbst an. Halten Sie dreimal täglich inne und versuchen Sie, das Gefühl zu detektieren. Ist es Langeweile, Aufregung oder Herzklopfen? Und fragen Sie sich vielleicht auch noch, warum es denn so ist. Und trainieren Sie jeden Tag Ihr Gespür für andere Menschen. Für Familie, für Freunde, Verbündete. Berühren Sie sie einfach. Ja, umarmen Sie sie auch mal und geben Sie den Menschen die Hand. Das kann schon einen spürbaren Unterschied machen.
Das ist aber ein schönes Rezept. Probiere ich sofort aus, wenn ich nach Hause komme.
Wunderbar.
Lieber Jochen, vielen Dank für diese Sprechstunde. Wir sehen uns bald wieder.
War mir eine Freude.
Zu Wundern und Nebenwirkungen fragen Sie diesen Arzt oder Kreativen.